Jedes Jahr um diese Zeit legen wir unser Missionsopfer zusammen. Und das ist eine ganz besondere Sache. Die Kirche des Nazareners ist entstanden als eine Missionsbewegung. Die ersten Missionare, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, sind aufs Missionsfeld gegangen, bevor die Kirche offiziell gegründet worden ist. Das ist sehr interessant gewesen. Aber bald ist es so gewesen, dass wir in Schwierigkeiten gekommen sind, finanzieller Art, weil da keine vernünftige Regelung war. Und das wurde dann, ich meine 1928 oder so, geändert. Und deswegen haben wir das Missionsopfer im Frühjahr und im Herbst des Jahres, um die Missionsarbeit wirklich so durchführen zu können, wie es notwendig ist. Wir arbeiten in über 160 Ländern, was eine ganze Menge ist für so eine kleine oder relativ kleine Kirche wie die unsere. Ich musste heute Nachmittag denken an Geschwister von uns, denen es zurzeit nicht so besonders gut geht, und zwar unsere Geschwister im Nahen Osten. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, wir haben mehr Nazarener im Nahen Osten als in ganz Deutschland, obwohl die Einwohnerzahl dort viel niedriger ist. Wir haben mehrere Gemeinden im Libanon, wir haben mehrere Gemeinden in Syrien, wir haben Gemeinden in Israel und wir haben eine ganze Menge Gemeinden in Jordanien. Die haben nicht nur Gemeindearbeit, sondern die haben auch mehrere Schulen, 4 oder 5 Schulen in den verschiedenen Ländern, versuchen Menschen zu dienen, ihnen zu helfen, besonders auch Migranten, die dort natürlich von verschiedenen Ländern hingeströmt sind, nicht nur aus dem Nahen Osten, sondern auch von Afrika und anderen Stellen. Und all die sehen wir als unseren Auftrag an. Und um ganz ehrlich zu sein, es wäre unmöglich, all das zu tun, wenn wir nicht das Missionsopfer hätten, wenn wir nicht dazu beitragen könnten, um dort das Evangelium in Wort und Tat weiterzugeben. Ich bin sehr dankbar, dass wir das machen können. Ich bin sehr dankbar für unsere Mitarbeiter, die dort sind. Ich habe jetzt ein paar Länder nicht genannt. Es gibt auch noch andere Länder, über die wir normalerweise nicht sprechen in der Öffentlichkeit, wo wir arbeiten dort im Nahen Osten. Und es ist großartig zu sehen, wie Gott Menschen zu sich ruft und sie verändert. Und all das geschieht durch dieses Missionsopfer. Wir wollen das heute wieder zusammenlegen. Wer nicht zur Gemeinde gehört, muss da nicht das unbedingt mitmachen, ist aber trotzdem eingeladen und damit zum Ausdruck bringen, dass wir das mit unterstützen, dass Menschen in aller Welt, nicht nur dort, das Wort von Jesus Christus hören. Wir haben das so gemacht, wie wir das eigentlich fast immer getan haben. Wir haben hier vorne eine Schale hingestellt, sodass die Einzelnen nach vorne kommen können, und haben normalerweise das mit diesen Umschlägen gemacht. Liegt schon einer da drin. Also herzlich willkommen. Hören wir ein bisschen Musik dazu? Ja, okay. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir Teil deiner weltweiten Gemeinde sein dürfen. Danke, dass Brüder und Schwestern in allen Ländern der Welt dir nachfolgen, dein Wort weitergeben, deine Liebe anderen vermitteln. Und wir bitten dich heute besonders für unsere Brüder und Schwestern im Nahen Osten, in dieser schwierigen und herausfordernden Situation. Danke, dass sie trotz allem zusammenkommen, um dich zu preisen, um dir zu dienen und um Menschen in der einen oder anderen Weise deine Liebe weiterzugeben. Wir bitten dich, dass du jetzt alle Gaben, jeden Geber segnest. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Ein herzliches Dankeschön an allen. Es werden natürlich durch diese Gaben auch unsere Missionare unterhalten. Hätte ich fast vergessen, obwohl ich jahrelang davon gelebt habe. Herzlichen Dank. Damit der Alexander morgen ein ordentliches Schnitzel bekommen kann, wollen wir jetzt noch unser normales Gemeindeopfer zusammenlegen. Da muss niemand nach vorne kommen dafür. Ich glaube, der Willi und der Matthias helfen uns dabei. Wir wollen das machen, während wir singen. Und zwar singen wir das Lied »Er ist der Erlöser«.
Herr Jesus Christus, wir danken dir noch einmal. Wir danken dir für dein Leib, für dein Blut, Herr, das du für uns vergossen hast, Herr. Wir danken dir für die wundervolle Versorgung, die du uns schenkst von Tag zu Tag, Herr, über die Jahrzehnte hinweg. Herr, du bist ein herrlicher Gott und dafür preisen wir dich. Du bist ein barmherziger Gott und dafür danken wir dir, Herr. Und so, Herr, wollen wir jetzt ganz still werden, ganz still vor deinem Wort und gemeinsam aus der Bibel lesen, gemeinsam aus deinem Wort lesen, sodass wir immer mehr verstehen, wer du doch bist, Herr. Herr, segne jetzt auch die Predigt, segne Hermann Gschwandner, schenke ihm das rechte Wort und ja, begleite uns jetzt auch hindurch durch die Predigt. Amen. Ich lese aus Lukas 24 die Verse 1 bis 11. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und sie brachten die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zwei Männer in strahlenden Kleidern zu ihnen. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sagten die Männer zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände der Sünder ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie erinnerten sich an seine Worte. Und sie gingen wieder vom Grab weg und verkündigten das alles den 11 Jüngern und allen übrigen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus. Sie und die anderen Frauen sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte als leeres Gerede. Und sie glaubten den Frauen nicht. Amen.
Meist lesen wir die Ostergeschichte so, wie wir sie gerade gehört haben. Und noch ein bisschen vorher, wie Alexander das vorher dargestellt hat, eine Zeit von großer Trauer. Die große Katastrophe, die hinter ihnen liegt. Die Frauen, die da sind und nicht mehr weiter wissen, aber sie wollen wenigstens Jesus noch einen letzten Freundesdienst tun. Und so machen sie sich auf den Weg zu dem Grab, ein Felsengrab, so wie es die Reichen dort hatten. Nicht Jesu Grab, sondern von jemand ganz anderem, wo er hineingelegt worden ist. Und Markus erzählt davon, wie die Frauen miteinander unterwegs geredet haben. Und man hat gesagt, wer wälzt uns den Stein von der Tür des Grabes? Ich weiß nicht, ob ihr mal ein Bild gesehen habt. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, so ein Mühlstein, ja? Die sind, glaube ich, so ungefähr so groß, je nachdem, was für eine Mühle das ist. Diese Steine sahen so ähnlich aus, die sie da vor die Gräber gelegt haben, nur dass sie ein kleines bisschen größer waren. Die haben so 1,5 Tonnen gewogen. Das sind 1500 Kilo, wenn ich mich nicht irre. Und es ist verständlich, dass Frauen gesagt haben, wer um alles in der Welt, dann wälzen den Stein weg. Wir kriegen das nicht so ohne weiteres hin. Und dann kommen sie zum Grab und der Stein ist weg. Sie gehen rein und es ist noch schlimmer. Nicht nur der Stein ist weg, der Leichnam Jesu ist auch weg. Das Einzige, was noch da sind, sind die Grabtücher. Und dann kommt diese überirdische Erscheinung. Diese Engel, die zu ihnen sprechen. Und dann, das haben wir nicht mehr gelesen, hören die Jünger das, sie sind begeistert und rufen, er ist auferstanden. Nein, das stimmt nicht, so ist es nicht gelaufen. Genau genommen hat es niemand geglaubt, auch als sie das gehört haben. Die meisten, und das sagt die Bibel ziemlich deutlich, haben die Frauen für völlig durchgedreht gehalten. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht sexistisch klinge, aber die Jünger, die haben gesagt, naja, typisch Frau. Wir haben irgendwas Komisches erlebt und jetzt erzählen sie uns da solche Märchen. Denn die wussten ganz genau, es ist alles aus. Sie waren ja mit dabei gewesen. Als Jesus gekreuzigt wurde, als er gestorben ist und als der Leichnam ins Grab gelegt worden ist. Letztlich macht diese ganze Geschichte erst Sinn vom Ende her. Das Ende ein paar Verse weiter, in Vers 48, 49 ist, wo Jesus zu den Jüngern spricht. Und er sagt, ihr seid Zeugen für all das, was geschehen ist. Ich werde aber die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit dieser Kraft ausgerüstet seid. Gottes Auftrag, die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, diese Zusage Jesu, das ist es, was die ganze Sache vollkommen anders gemacht hat. Viele Theologen, auch Pastoren, auch viele Christen haben das nicht verstanden. Sie haben sich immer überlegt, ja, also jetzt, wie ist das gewesen? Was ist das? Steht nicht da. Wir können darüber reden, so viel wir wollen. Es steht nirgendwo, in keinem der Berichte, wie die Auferstehung geschehen ist. Es steht nur die Tatsache da, aber nicht, wie es geschehen ist. Wir stehen, um es anders zu sagen, vor einem Geheimnis. Und wir stehen deswegen vor einem Geheimnis, weil der dreieinige Gott gehandelt hat. Vater, Sohn und Heiliger Geist, so wie Jesus das den Jüngern kurz danach erklärt. Nur er, dieser dreieinige Gott, öffnet uns die Augen für ganz bestimmte Tatsachen. Die erste Tatsache ist, dass Jesus Christus auferstanden ist aus des Grabes Nacht. Die Freunde Jesu, habe ich schon erwähnt, waren total am Ende. Die waren nicht nur am Ende, die hatten Angst. Wenn ich nicht hier vorne stehen würde, würde ich sagen, die hatten die Hosen voll. Die waren so voll Angst, dass sie sich verbarrikadiert haben in einer Wohnung irgendwo im oberen Stock. Die haben die ganze Zeit damit gerechnet, im nächsten Augenblick kommen die Pharisäer bzw. ihre Leute und holen uns auch ab. Und dann geht es uns genauso, wie es Jesus gegangen ist. Aber nur wenig später, nur ein paar Wochen später, haben diese angsterfüllten Leute ihr Leben riskiert für die verrückteste Geschichte aller Zeiten. Manche Leute meinen, das sind einfach so naive Menschen gewesen. Also wenn ihr mal die Geschichte durchliest von den Jüngern, wie die sich verhalten haben, die waren alles andere als naiv. Die standen mit beiden Beinen im Leben und wussten, wie die Sache abläuft. Manche haben sich gesagt, ja, das waren eben betrogene Betrüger. Okay, aber wenn sie das waren, dann waren sie ziemlich bescheuert, weil sie nämlich ihr Leben für diese Sache gelassen haben. Und da stellt sich automatisch die Frage, macht das alles überhaupt irgendeinen Sinn? Und manche denken, wir müssen alles erklären, sonst ist die Sache unlogisch, wenn wir es nicht erklären können. Aber das stimmt nicht. Es gibt eine ganze Menge, die wir nicht erklären können. Zum Beispiel die Relativitätstheorie. Ich kann mich noch erinnern, als wir zur Schule gingen, wir haben das nicht behandelt, aber wir haben darüber gesprochen, da wurde damals gesagt, es gibt drei Leute, die die Relativitätstheorie verstanden haben. Zwei neben dem Albert Einstein. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer die anderen beiden gewesen sind. Heute gibt es vielleicht ein paar mehr, aber ich habe mich nie näher damit beschäftigt. Ich habe einfach nicht den Grips für so irgendetwas und ich wollte mir auch nicht die Zeit nehmen, um mich damit zu beschäftigen. Aber um es ein bisschen einfacher zu machen, nehmt meine Frau. Meine Frau liebt mich. Ich weiß das, dass sie mich liebt. Aber wenn du mich fragen würdest, wieso sie mich liebt, kann ich keine Erklärung dafür geben. Es gibt eine ganze Menge Frauen, die meinen, wie kann man bloß so jemanden lieben? Also das ist einfach auf einer anderen Ebene. Die Auferstehung ist etwas, das unerklärlich ist. Und es ist deswegen unerklärlich, weil Gott eingegriffen hat. Übrigens, es gibt jemanden im Neuen Testament, der von Anfang an die Auferstehung geglaubt hat. Wisst ihr, wer das war? Das waren die Pharisäer. Ist euch schon mal aufgefallen, in den gesamten Berichten, die im Neuen Testament drin sind, steht nicht einmal, dass die Pharisäer zu den Jüngern gesagt haben, redet nicht so einen Quatsch, Jesus ist tot. Sie haben sie bedroht, dass sie weiterreden über die Sache, aber sie haben nicht einmal gesagt, was er sagt, stimmt nicht. Die wussten, das ist eine Tatsache, aber sie sind dagegen gewesen. Und zwar ziemlich deutlich. Ich erwähne das deswegen, weil Logik hinter der Sache ändert letztendlich nichts. Auch wenn du die größte Logik hast, wenn du nicht möchtest, dann funktioniert das nicht. Manche meinen auch, man könnte sogar sagen, wenn wir alles erklären können über die Auferstehung, dann ist es unlogisch. Wir können nicht erklären, wie Gott Mensch wird. Wir können nicht erklären, wie Gott sterben kann. Das war ein solcher Skandal für die Juden, dass die ersten Christen das behauptet haben, dass sie am liebsten, und bei einigen das auch getan haben, einen Kopf kürzer gemacht haben. Wir können nicht erklären, wie Jesus auferstanden ist. Als Paulus davon in Athen gesprochen hat, haben die Leute gesagt, schreibt Paulus in seinem Brief, für die einen ist es ein Skandal, für die anderen ist es die verrückteste Sache der Welt. Wir können nicht sagen, wie das einmal im Himmel sein wird. Und wir können noch wenig erklären, dass er uns ruft und dass er möchte, dass wir mit ihm im Himmel sind. All das ist unerklärlich, aber es ist logisch. Es gibt eine ganz einfache Logik dafür und die steht vom Anfang bis zum Ende der Bibel drin. Und das ist die: Gott hat uns lieb. Das ist der Grund, wieso er das getan hat. Und das ist die Logik, die dahinter ist. Wenn wir alles erklären könnten, dann wäre das einfach menschlich, dann wäre es irdisch, dann kann man das richtig schön zusammenbringen. Und dann wäre es, zumindest was Religion betrifft, schlicht und ergreifend überflüssig. Und das ist bei einer ganzen Reihe von Religionen so. Gott und sein Handeln übersteigen unsere Vorstellungen bei weitem. Und das heißt ganz einfach, dieses Handeln Gottes ist seiner Art gemäß, so wie es für ihn passt. Die Frauen sind zu dem Grab gegangen. In Israel, in Jerusalem gibt es verschiedene Stellen, wo gesagt wird, hier ist es gewesen, wo Jesus beerdigt worden ist, wo er auferstanden ist. Es gibt eine wunderschöne Stelle, das sogenannte Gartengrab, ungefähr 200 Meter von unserer Gemeinde in Jerusalem entfernt. Und deswegen bin ich schon ein paar Mal dort gewesen. Ein wunderbarer, stiller Platz direkt neben dieser großen Stadt und neben dem Lärm der Altstadt. Und das ist ein Garten voll mit Blumen angelegt, mit blühenden Bäumen. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir das letzte Mal dort gewesen sind, durch den Garten durchgegangen sind, da ist das so gegen das Ende hin, ist ein Tisch, ein steinerner Tisch aufgebaut und ein paar Bänke. Und wir haben uns mit den Mitarbeitern, den Leitern von unserer Kirchenregion dorthin gesetzt und haben miteinander das Mahl unseres Herrn gefeiert. Eine ganz besondere Sache. Und dann bin ich einmal mehr die paar Meter runtergegangen von dieser Stelle. Da ist eine große Wand, Stein, Fels, der dort ist, und eine Tür in diesen Fels hinein. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass das genau das Grab war, wo Jesus war, aber so war es gewesen. So sah das praktisch aus. Da ist eine Bank innen drin und die Juden haben dort auf diese Bänke die Toten abgelegt und dann mit so einem riesigen Stein, der liegt auch daneben, die Tür verschlossen. Ich bin da drin gewesen, habe still für mich gebetet und mich dann umgedreht und meine Augen sind auf die Tür gefallen. Und da stand, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das stand damals nicht an der Tür, es gab damals gar keine Tür. Und vor allen Dingen wäre das nicht auf Englisch dort gestanden, sondern wenn schon, dann auf Hebräisch. Die Maria hat es auch gesehen, nicht die Tür, aber dieses Grab. Und dass alles anders aussah, als sie erwartet hat. Und sie war total durcheinander. Sie stand da und hat sich gewundert, was ist los. Und dann merkt sie hinter sich, dass da irgendjemand rumläuft. Sie dreht sich so halb um und meint, das muss der Gärtner sein, der hier für das ganze Gelände zuständig ist. Und sie sagt zu ihm, wenn du Jesus weggenommen hast, dann sag mir, wo du den Leichnam hingelegt hast, damit wir ihn holen können. Und dann hört sie nur ein Wort. Und dieses Wort ist Maria. Sie dreht sich ganz rum und sie antwortet auch mit nur einem Wort. Rabuni, im Hebräisch ist nur ein Wort, mein Herr. Oder mein Meister. Die Maria hätte in dem Augenblick auch sagen können, bei mir ist nicht mehr alles richtig. Aber sie hat sich eingelassen auf diese Herausforderung. Und sie hat es angenommen. Wisst ihr, die Auferstehung, die übertrifft alle Erwartungen, die wir haben können oder könnten. Und das ist etwas, was wir wirklich brauchen. Etwas, das größer ist als wir. Etwas, das tiefer ist als wir. Etwas, das ewig ist, das göttlich ist. Und darum geht es an diesen Ostertag. Und genau deswegen, weil es so ist, darum glaube ich an Jesus Christus, der auferstanden ist aus des Grabes Nacht. Das ist die eine Tatsache. Die andere Tatsache ist, wir können schon hier Freunde des Herrn sein. Die Geschichte von Jesus ist eine großartige Geschichte, wenn ihr euch an all die Dinge ein bisschen erinnert. Unwahrscheinlich, wie viel Gutes Jesus getan hat, wie er den Leuten geholfen hat, wie er Kranke gesund gemacht hat, sogar Tote auferweckt hat. Er hat eine herrliche Botschaft verkündigt. Er hat den Leuten gesagt, dass sie ihre Feinde lieben sollen. Wäre nicht schlecht, wenn das einige jetzt hören würden dort. Er hat davon gesprochen, dass wir mit den Armen teilen sollen, dass wir den Randgruppen in der Gesellschaft dienen sollen. Er hat betont, dass der Einzelne wichtig ist. Und er hat vor allen Dingen gesagt, dass Gott uns alle lieb hat. Alle Leute waren begeistert von dieser Botschaft. Und viele, sehr viele über die Jahrhunderte hinweg sind von dieser Botschaft begeistert gewesen. Philosophen, Theologen, sogar Politiker können sich damit problemlos anfreunden. Doch das ist nicht alles. Zugleich ist Jesus ärgerlich. Er ist ärgerlich, denn er war ein furchtbarer Radikalinski. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, wo da vier gekommen sind und ihren Freund mitgebracht haben, der nicht mehr gehen konnte, der gelähmt war. Wir haben das Dach abgedeckt, um ihn vor Jesus niederzulassen und gehofft, dass Jesus ihn heilt. Jesus schaut auf diesen armen, kranken Mann und er sagt zu ihm nicht, du bist geheilt. Er sagt zu ihm, mein Freund, dir sind deine Sünden vergeben. Verrückt. Was denkt er eigentlich von sich? Der Mann hat ihm doch nichts getan. Wieso sagt er dann zu ihm, dir sind deine Sünden vergeben? Das ist doch nicht dem Jesus eine Sache, dem Prediger, sondern das ist Gottes Sache, so etwas zu sagen. Oder im Johannesevangelium, da sagt Jesus, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, wenn ihr meine Jünger sein wollt. Sehr seltsam. Wir haben das vor vielen Jahren, da waren wir in Wien gewesen, da war internationale Gartenausstellung und die Österreicher waren damals noch sehr fromm. Da stand dieser Spruch mitten in den zwischen den Blumen drin. Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt. Wie kann man nur sowas sagen? Ein paar Kapitel weiter wird es noch schlimmer. Da sagt Jesus in Kapitel 14, Vers 6 im Johannesevangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er hat nicht gesagt, ich bin ein Weg. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der Einzige. Und um dann das nicht als Schlimmstes zu sagen, hat er in Kapitel 10 im Johannesevangelium gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Das hat bedeutet, Gott und ich, wenn du mich siehst, dann siehst du Gott. Und in all diesen Dingen, obwohl die Leute ihn bedroht hatten, hat er nicht einen Millimeter nachgegeben. Im Gegenteil, er hat totale Hingabe gefordert. Und er ist für all diese Aussagen ans Kreuz gegangen. Das war der Hauptgrund, wieso er ans Kreuz geschlagen worden ist, wegen Gotteslästerung. Aber Jesus ist nicht nur ärgerlich, Jesus ist auch ziemlich extrem. Er hat ständig Superlative benutzt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nicht nur ein bisschen, sondern alle Gewalt. Und zu den Leuten hat er gesagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr alles aufgeben. Nicht halb, halb, sondern alles. Und dann ging er so weit zu sagen, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr eure Familie, euer Vater, eure Mutter hassen. Da käme ich in große Schwierigkeiten, wenn ich sowas sagen würde, öffentlich. Aber er hat trotzdem Leute gefunden, die ihm nachgefolgt sind, die seine Jünger sein wollten. Einer kam an einem Tag und sagt, Herr, ich möchte dir folgen. Aber mein Vater ist gerade im Sterben oder gerade gestorben und ich gehe kurz zurück, um ihn zu beerdigen. Und Jesus sagt darauf zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber folge mir nach. Ehrlich gesagt, da fragt man sich automatisch, hat Jesus kein Benehmen gehabt, solche Aussagen zu machen? War er nur ein Fanatiker, ein Revolutionär, wie manche glauben? Vielleicht sagst du, ja, ich habe da eigentlich kein Problem damit. Wenn du kein Problem damit hast, dann deswegen, weil du immer zur Kirche gegangen bist und es immer gehört hast. Also das sind viele sehr problematische Sachen dabei. C.S. Lewis, der englische Schriftsteller, hat gesagt, entweder ist das, was Jesus gesagt hat, richtig, entweder stimmt das, was er gesagt hat, oder aber er war ein Betrüger, oder aber er war verrückt. Was anderes ist nicht möglich, nur eine von diesen drei Möglichkeiten. Und ich gebe ganz zu, es gibt eine ganze, ganz ehrlich zu, es gibt eine ganze Menge Sachen, die Jesus gesagt und getan hat, die auch für uns schwer sind, die zu akzeptieren. Aber es gibt einen Ausweg dafür. Und wir werden ja nachher gleich darüber singen. Da heißt es, dass wir schon hier Freunde des Herrn sein können. Manche werden uns verrückt erklären. So wie es den Frauen an diesem ersten Ostermorgen gegangen ist. Na und, was macht das aus? Letztlich gibt es nichts Besseres, als Kinder Gottes zu sein. Letztlich gibt es nichts Besseres, als Erben des Vaters im Himmel zu sein. Das ist, was Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel schreibt. Und er sagt, Leute, wenn ihr das seid, gibt es eine ganze Menge Probleme. Aber was macht das schon aus im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet? Römer 8, Vers 17 und 18 steht es. Das ist die zweite Tatsache. Wir können Freunde des Herrn sein. Und das Dritte, wir werden mit ihm leben. Alexander hat vor einer Woche, glaube ich, den John Wesley erwähnt, als der an diesem einen Sonntagabend in eine fremde Kirche gegangen ist und dort zum ersten Mal kapiert hat, was es bedeutet, sein Leben Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Und er hat es nachher so zusammengefasst, My heart was strangely warmed. Auf Deutsch, mein Herz war seltsam erwärmt. Ich habe mich immer gefragt, warum er so eine komische Formulierung benutzt hat. Und ich habe festgestellt, der Grund ist ganz einfach. Das ist die direkte Übersetzung von Lukas 24, den 32. Vers in der alten englischen King James Version. Bei uns steht es ein bisschen moderner. Bei uns heißt es, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg. Hat dein Herz schon so gebrannt? Ich kann mich erinnern, wo es bei mir zum ersten Mal so richtig gebrannt hat. Das war auch an einem Sonntagabend vor 64 Jahren, schon ein paar Jahre her. Ich war bei einer Konferenz, einer Jugendkonferenz, und ich durfte nur hin, weil die verantwortliche Mitarbeiterin bei uns im Jugendkreis extra Erlaubnis gefragt hat, ob auch Leute hingedürfen, die schon unter 15 sind. Und so durfte ich und noch eine der Teilnehmer in dem Jugendkreis auch mit dorthin. War eine wunderbare Zeit in Bad Liebenzell. An dem Sonntagabend hat ein Knabe gepredigt, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern, der hat uns wirklich die Hölle heiß gemacht. Und als dann alles fertig war, bin ich rausgegangen aus dem Saal und stand draußen vor der Tür und habe auf meine Freunde gewartet, damit wir zusammen an den Ort gehen können, wo wir übernachten sollten. Und als ich da stand, kam plötzlich jemand auf mich zu. Ich weiß nicht mehr, welche Worte er benutzt hat, aber er hat praktisch gefragt, wie sieht es bei dir aus? Hast du dein Leben schon Jesus Christus anvertraut? Nun, ich bin mein ganzes Leben, das ist jetzt nicht übertrieben, wirklich mein ganzes Leben immer in die Kirche gegangen, weil meine Mutter sehr fromm gewesen ist. Die hatten es immer in der Kirche genommen. Werdet ihr vielleicht nicht glauben, aber wir waren normalerweise dreimal am Sonntag in der Kirche. Und jeden Abend während der Woche, außer einen Abend, ich weiß nicht mehr, welcher das war, sind wir irgendwo in der Kirche gewesen oder in der Gemeinschaft, im Jugendkreis, im Singkreis oder sonst irgendetwas. Ich habe nie irgendetwas angestellt. Zumindest konnte ich mich an nichts erinnern, sagen wir es mal so. Und da stand ich und ich wusste nicht, was für Sünden ich bekennen soll. Nicht, dass mir nicht später was eingefallen wäre, aber in dem Augenblick ist mir nichts eingefallen. Aber der junge Mann hat mich trotzdem angeleitet, mein Leben Jesus Christus ganz zu übergeben. Denn ich habe eines gewusst, wenn ich heute Nacht sterben würde, dann wäre ich nicht im Himmel. Und ich wollte bei Jesus sein. Weißt du, die ganzen Argumente, die man für oder gegen die Sachen bringen kann, die ganzen Erklärungen, all die bringen letztlich nichts. Irgendwann mal muss der Zeitpunkt kommen, wo ich sage, ich lasse mich auf die Sache ein. Wir müssen verstehen, wie das jemand gesagt hat, erst wenn man den Pudding isst, merkt man, dass es ihn gibt. Und deswegen lass dich auf die Sache mit Jesus ein. Jesus sagt im Johannesevangelium im 6. Kapitel, nein, nicht im 6. Kapitel, im 7. Kapitel, im 17. Vers, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich das selbst erfunden habe. Das ist die Möglichkeit, das zu lernen. Es gibt nur einen Weg, um festzustellen, ob der Pudding gut ist. Und das ist, wenn man ihn probiert. Es ist ein schlechtes Beispiel, weil ich kein Fan von Pudding bin. Manche Fragen stellen die Frage, ist es nicht ein bisschen gefährlich? Ja, das ist gefährlich. Denn es stimmt, was mal jemand gesagt hat, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Oder jemand anders sagte, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Es stimmt, es geht nur 100%. Aber vielleicht geht es dann so, wie es dem Petrus ein paar Tage später gegangen ist. Dass er die Frage stellt, ist, was ist mit all den Schnitzern in meinem Leben? Was ist mit all den Fehlern, die ich gemacht habe, gerade in den letzten Tagen, als ich Jesus verleugnet habe? Johannes 21 wird darüber berichtet. Petrus hat ein echtes Problem gehabt. Und Jesus sagt nicht, na, also, du hast den Mund ein bisschen vollgenommen da vor der Kreuzigung. Jesus geht auf den Petrus zu und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet darauf nicht das, was in eurer Bibel drinsteht. Tut mir leid. Die meisten Übersetzungen haben sich nicht die Mühe gemacht, das Griechische ordentlich zu übersetzen. Es gibt im Griechischen verschiedene Worte für das Wort Liebe. Und Petrus hat darauf geantwortet, ja, Jesus, du weißt, ich bin dein Freund. Ich habe die Liebe, die einen Freund hat. Und Jesus sagt ein zweites Mal, Petrus, hast du mich wirklich lieb? Und Petrus sagt, ja, Jesus, du weißt, dass ich dein Freund bin. Er hat sich nicht getraut, diese göttliche Liebe für sich zu beanspruchen. Und dann greift Jesus das auf, was der Petrus sagt. Und er sagt, Petrus, bist du wenigstens mein Freund? Und Petrus sagt, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dein Freund bin, dass ich dich liebe, so wie ich das kann. Es geht darum, dass wir Jesus gehorsam folgen, ganz egal, was geschieht. Ja, es gibt genügend Probleme, aber es geht darum, dass wir ganz auf Jesus setzen. Petrus hat das in seinem Brief so zum Ausdruck gebracht. Im ersten Kapitel hat er gesagt, richtet euch ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Und ein paar Kapitel weiter, genau genommen im zweiten Brief des Petrus, fasst er das so zusammen. Lasst euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Das ist schon hier eine herrliche Sache. Und es wird es erst recht sein, wenn wir beim Vater im Himmel sind. Jesus hat deutlich gemacht, dass es dafür dazu gehört, dass wir in seinem Wort leben. Und deswegen hat er den Geist Gottes gesandt. Im Wort leben, das heißt in Jesus leben. Das heißt, im dreieinigen Gott zu leben. Das Großartige ist, du brauchst nicht auf den Himmel zu warten. Du kannst schon jetzt in Gottes Herrlichkeit leben. Vielleicht geht es dir so, wie ich mich auch schon gefragt habe. Also mit Jesus komme ich ja zurecht, das ist so unser Freund, den versteht man. Aber wie ist das mit Gott? Irgendwie hat man da den Eindruck, das ist der strenge Vater. Wer weiß, wenn wir mal im Himmel sind, wie es dann aussieht. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen, ich weiß nicht mehr wo, etwas gelesen und ich glaube, es stimmt. Da hat diese Person geschrieben, Gott ist nicht anders als Jesus. So wie du Jesus hier begegnest, so begegnest du dem dreieinigen Gott. So ist er für dich. Und dass das tatsächlich so ist, dafür ist die Auferstehung die Garantie. Gestern haben wir Karfreitag gefeiert. Und Karfreitag ist wichtig. Besonders bei uns hier in Deutschland. Jahrhundertelang war der Karfreitag der Gottesdienst, wo die meisten Leute zur Kirche gehen. Mehr als an Weihnachten. Weil wir Deutsche so ein schlechtes Gewissen hatten, haben die Leute gesagt, ich gehe wenigstens einmal im Jahr in die Kirche und nehme das Abendmahl, damit ich nicht in Schwierigkeiten komme. Ich bin begeistert, dass das in Osteuropa ein bisschen anders ist. Da grüßen sich die Leute am Ostermorgen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Was für eine großartige Sache, denn entscheidend ist Ostern. Ohne Ostern wäre Karfreitag nur eine Nebennotiz in den ganzen Fehlern, die gemacht worden sind von den Gerichten durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Kein Mensch würde darüber reden. Wir können einer Illusion folgen oder wir können dem auferstandenen und wiederkommenden Herrn folgen. Dem Gott, der uns geschaffen hat und der uns ruft. Dem Herrn, der uns erlöst und der uns sendet. Und dem Geist, der uns bevollmächtigt und der uns mit dem dreieinigen Gott vereint. Das ist es, was Ostern bedeutet. Es ist etwas so Reales, etwas so Wirkliches, dass wir uns es hätten nie ausdenken können. Und deswegen, weil das so ist, werden wir mit ihm leben, in der Herrlichkeit, bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein?